Next Concert, die Zukunft in klassischer Musik. Wohin geht die klassische Musik? Die Zukunft eines geliebten Genres, die Veränderung, die wir alle zu spüren bekommen oder vielleicht mit befördern wollen, um aus Elfenbeintürmen rauszukommen, um an den Puls der Zeit zu kommen, ganz unbedingt. Ich sehe hier schon einen erhobenen Daumen von Sophie Heinrich. Sie ist heute zu Gast bei Next Concert. Die allererste Konzertmeisterin der Wiener Symphoniker warst du, Sophie, oder bist es gewesen, hast dich davon wieder verabschiedet und machst heute alles auf eigene Faust. Ich glaube, das ist ein Weg, über den wir sprechen wollen heute. Schön, dass du bei mir bist, Sophie.
Danke für die Einladung.
Die Zukunft der klassischen Musik kann man natürlich nicht in einem Wort sagen, aber was ist deine Vision für das Genre, das wir alle sehr lieben?
Ich denke, die klassische Musik bleibt immer aktuell, wenn sie menschlich bleibt und wenn sie von Menschen interpretiert wird, die nicht irgendwo abgehoben herumschwirren, sondern mitten im Leben stehen. Und da mache ich mir eigentlich keine Sorge, dass es die nicht mehr geben wird. Ich denke, dass sich die Formen der Darbietung und die Formen der Wiedergabe verändern werden und auch ja schon verändert haben.
Wie kann man den Beruf des klassischen Musikers, des Profimusikers oder der Profimusikerin für junge Leute interessant gestalten? Wie kann man für junge Kolleginnen und Kollegen den Beruf des klassischen Musikers weiter brennend wichtig und erfüllend gestalten? Wie muss man sich vielleicht auch mit sich verändernden Möglichkeiten in der Welt auseinandersetzen, um dann zu sagen, hier finde ich meinen Platz und hier kann ich gestalten, nicht rückwärts blickend, aber auch nicht zu weit im Vorgriff, sondern einfach, wie kann ich als Musikerin oder Musiker im Hier und Jetzt sein?
Ich denke, ich unterrichte ja auch leidenschaftlich. Es ist eine Gefahr darin, dass die jungen Studenten und Studentinnen abgelenkt werden durch zu viel Social Media, zu viel Internet, zu viel Angebote, die es schon gibt, die sie einschüchtern. Und wie kann man quasi sie darin unterstützen, dass sie sich nicht verlieren, eigentlich auf die ganz altmodische Art sie daran zu erinnern, wofür sie brennen. Und es gibt auf der anderen Seite leider auch keinen schwierigeren Weg, weil der nach innen führt. Also als Lehrerin versuche ich, sie zu begleiten ein Stück weit und daran zu arbeiten, dass sie ihre Potenziale entdecken, ihre ganz eigenen Talente und Potenziale. Was sich unterscheidet zu dem, wie es zu meiner Zeit war, ist doch, dass diese Schmalspurige nicht mehr geht. Also ich denke, ich bin ja wie ein Rennpferd an der Hans Eisler ausgebildet worden, habe dort ein Rüstzeug, ein Handwerkszeug bekommen, was mir bis heute hilft. Also das heißt nun gar nicht, dass ich das in irgendeiner Art und Weise verteufle. Was ich dort gar nicht gelernt habe, ist, wie man sich vielseitig ausstellen kann. Und das finde ich heutzutage absolut notwendig. Also nur eine Bahn zu nehmen und alles auf eine Bahn zu setzen, finde ich gefährlich. Also heißt jetzt, also mit einem konkreten Beispiel, ich werde jetzt Solist oder ich werde jetzt Orchestermusiker in diesem Orchester. Es ist heutzutage verlangt, dass wir eine große Flexibilität mit uns bringen, auch mal, also dass wir einfach mehr reisen, dass wir auch mal bereit sind, ein Orchester uns zu bewerben, wo wir jetzt vielleicht sagen, ist jetzt nicht so meine Traumstadt, aber dann kann es funktionieren.
Du sprichst von Orchesterbewerbungen. Für viele ist ja das ins Orchester gehen nur die zweite Wahl. Alle möchten, oder lange Jahre war der Hauptfokus musikalischer Ausbildung an Konservatorien, an Musikhochschulen, dass man Solist oder Solistin wird, dass aber nur die Leute, die es nicht schaffen, im Orchester landen. Ich wünsche mir immer, dass viel früher an den Hochschulen schon klar ist, Orchestermusikerin oder Musiker kann eine wunderbar erfüllende Aufgabe sein und etwas, das einem sehr liegt. Wie kann man jungen Leuten das nahebringen, die Erfüllung in verschiedenen Ausrichtungen des Musikerberufs schon früh zu entdecken?
Ja, das meine ich eben mit diesem Entdecken der Potenziale. Ich finde das, also übrigens, was du meintest, dass Orchesterjob für die meisten eine zweite Wahl ist, das ist sehr bedingt dadurch, wo du studiert hast. Also das heißt, die Universitäten haben sehr wohl eine große Einflussnahme, wie Karrieren bewertet werden. Und wenn man jetzt zum Beispiel Berlin mit Wien vergleicht, Berlin ist jetzt ja gerade das in, was du sagst. Also bloß nicht ins Orchester, ist ja alles Schrott. Lieber solistisch, lieber sein eigenes Entfalten, seine eigenen Ideen, Vorstellungen an einem Projekt von Anfang an bis Ende dabei sein und auch seinen Namen dann draußen stehen haben auf dem Plakat. Und bloß nicht ins Orchester, weil Orchester bin ich einer von vielen und habe ich keine Entfaltungsmöglichkeiten. Ich nehme an, dass das solche Argumente sind gegen das Orchester. Und wenn man das jetzt mit Wien vergleicht, da machen die Studenten und Studentinnen eine Aufnahmeprüfung zum Beispiel an der sehr berühmten MDW, Musikhochschule in Wien, und spielen Mozart-Konzert und Brahms-Konzert und zur Aufnahmeprüfung und spielen es zum Abschluss. Also da ist der Fokus komplett darauf ausgerichtet, einfach eine Stelle zu bekommen. Und da findet aber wiederum eine extreme Wertung statt, dass dann nur die Wiener Philharmoniker erstmal das einzig Wahre sind. Also gar nicht solo, sondern ich will eine Stelle bei den Wiener Philharmonikern. Und dann geht die Wertung weiter, eine richtige Hierarchiefolge. Dann bei den Wiener Symphonikern. Wenn es bei den Symphonikern nicht klappt, dann muss ich ins RSO Wien. Wenn es im RSO nicht klappt, geht es zu den Tonkünstlern. Und wenn es da nicht klappt, ja, da muss ich ja um Gottes Willen aus Wien raus. Also das ist eine Absurdität, die ich beobachte. Jetzt in Skandinavien ist es wieder anders gelagert. Also es ist auch sehr in den Wirkungsfeldern, wo ich arbeite, ist es eben sehr geprägt dadurch, wie die Hochschule und die Lehrenden bewerten, Karrieren bewerten. Und ich finde, da muss man eigentlich ansetzen. Also wenn ich jetzt eben sage, wie sieht die Zukunft der klassischen Musiker aus und Musikerinnen, dann könnte ich das sehr schwarz malen, wenn man es extrem bewertet und sagt, ein Musikschuljob ist generell erstmal per se nur was für die Loser. Ja? Oder ich bewerte das so und sage, hey, fantastische Arbeitszeiten, insofern geregelt, du hast Ferienzeiten. Es gibt Musikschulen, wo man eine sehr gute Zeit hat, wo man auch eine gute Bezahlung hat, eine faire Bezahlung hat. Und ich kann eben dann noch daneben einiges machen. Also von wegen, wir haben gerade darüber gesprochen, über die eigenen Projekte, über die eigenen Kammermusiksachen, eine Band spielen. Also wenn man das so beleuchtet und von dem Professorin das eben nicht so abgetan wird, dann sind wir doch plötzlich ganz woanders und es tun sich nochmal so ganz andere Berufsfelder auf. Und die Kinder sollen ja übrigens auch happy sein. Die freuen sich auch, wenn da jemand ist, der es mit Freude macht und sich nicht denkt, oh Gott, jetzt bin ich nicht Solistin geworden, jetzt muss ich Klavier in der Musikschule unterrichten.
Das Leben im Orchester bedeutet für viele, dass man in der Masse aufgeht, dass man nicht mehr so ganz man selbst ist. Aber das Reizvolle an einem Orchester ist eigentlich, wenn es nicht aus einer Herde geigender Schafe besteht, sondern aus Individuen, die sich schon zusammenfügen, aber wo ganz viele Stimmen zu einem gemeinsamen Ausdruck finden, aber trotzdem die individuellen Stimmen bleiben. Und das ist etwas, was, glaube ich, in der Ausbildung erstmal noch gar nicht klar ist und was möglicherweise viel zu spät den Leuten bewusst wird. Man muss sich praktisch selber zurückerziehen zu einer Individualität, was ja schwierig ist, je älter man wird.
Absolut. Also ich bin ein Fan von Rollen, insofern, dass man herausfindet als Musiker, Musikerin, welche Rolle man einnehmen möchte. Und das findet ja in einer, sag ich mal, altmodischen Erziehung nicht statt. Wir werden extrem solistisch erzogen, kriegen eben das sehr notwendige Handwerkszeug hoffentlich gut beigebracht, aber dann kommt zu wenig noch. Und das ist eben auch, was wir bei der Lead Foundation in Finnland so versuchen, den jungen Musikerinnen beizubringen, beziehungsweise sie einzuladen, bei den Orchesterprojekten unterschiedliche Rollen einzunehmen. Also die Einladung, setzt euch mal ans erste Pult, setzt euch mal an den ersten Stuhl, setzt euch mal an den zweiten Stuhl. Das ist nämlich ein Unterschied. Entweder also außen, heißt erster Konzertmeister oder zweiter Konzertmeister innen, setzt euch mal ans letzte Pult. weil die letzten Pulte sind nämlich auch wahnsinnig herausfordernd und wahnsinnig wichtig, weil sie die Gruppe verbinden und von hinten Stärke, also sie halten die Gruppen zusammen, wie so die Spangen, ne? Die erstes Pult und letztes Pult. Wir laden also die Musikerinnen ein, verschiedene Rollen auszuprobieren. Und ich bin da ganz bei dir, das wird oft viel zu spät gemacht. Also die Leute versuchen dann, Orchesterstellen zu bekommen und überlegen sich gar nicht, ist denn die erste Geige was für mich? Will ich denn nicht lieber zweite Geige spielen? Haben zu wenig Kammermusik gemacht. Zum Beispiel, es gehen ja regelrecht Geiger auf und Geigerinnen, wenn sie in der zweiten Geige im Streichquartett sitzen und sagen, das ist meins, dann bin ich so mit dem Sandwich. Da supporte ich die erste. Manche sagen, ach, nee, nur erste. Ja, aber das muss man eben einfach mal ausprobiert haben. Ja. Weil eins ist klar, die Zukunft der Musikerinnen sieht ziemlich schwarz aus, wenn jeder ein erster Geiger oder Geigerin sein will oder Solist. Also wer ist denn heutzutage noch Solist, ganz ehrlich? Auch die Solistinnen haben ja inzwischen spätestens seit Covid Professuren. Ja.
Ja, du hast die Lead Foundation angesprochen. Da haben wir uns tatsächlich kennengelernt bei einer sehr intensiven Arbeitswoche im Süden von Finnland. Jukka-Pekka Saraste hat diese Lead Foundation zusammen mit Sarah Osa gegründet. Es geht darum, welche Rolle man im Orchester einnehmen kann, in welcher Weise man im Orchester führen kann, als Konzertmeisterin, als Konzertmeister, als Stimmgruppenführer, aber auch mit ganz anderen Qualifikationen. Und das finde ich ganz spannend. Man kann andere Qualitäten an sich selber entdecken. Das hast du eben schon angesprochen, die eigenen Talente entdecken und ausbauen und fördern. Das müssen nicht ausschließlich spielerische Talente sein.
Absolut, stimme ich komplett mit dir überein. Ich denke jetzt an eine Studentin, die ins Zimmer kam und irgendwie ging die Sonne auf. Wenn die ins Zimmer kam, hatten alle bessere Laune. Und das ist jetzt so ein Potenzial, was ich jetzt an dem Beispiel aufzeigen möchte. Sie war geigerisch nicht die begabteste Person, sie war aber fleißig und sie war unglaublich gut organisiert. Ja? Und sie hat ein Ensemble gegründet, welches erfolgreich Klezmer dargeboten hat. Und sie wollte unbedingt ins Orchester, weil sie dachte, wenn sie nicht einmal in ihrem Leben ein Probespiel gewinnt, dann hat sie versagt. Also auch da eine Bewertung, die ja von außen kommt. Die muss ja von irgendwo herkommen. Ja, also das kursiert zwischen den Studenten, Studentinnen, das kommt von den Professoren, Professorinnen. So, was ist mit Nele dann passiert? Sie hat mit Bravour dieses pädagogische Studium noch gemacht, hat dann eine Musikschulstelle an einer sehr guten Musikschule bekommen und natürlich hat man sie gerne als Kollegin, weil sie so gute Laune ins Zimmer bringt. Man hat gerne so jemanden. Sie hat ihren Weg gemacht, sie kann davon leben, ja, sie hat ihre Zukunft gemacht mit Musik und natürlich ist es genau das Gleiche in Grün, das sage ich auch meinen Studenten und Studentinnen, egal wo ich unterrichte. Ihr müsst mal gucken, wenn ihr da sitzt auf der anderen Seite bei einem Probespiel und da kommt jemand rein und zieht ein Gesicht und ist schlecht drauf oder hat zerknitterte Sachen an. Ich meine, zerknitterte Sachen per se sind nicht schlimm, aber wie man sie trägt, mit welcher Haltung. Man hat kaum noch Lust, wenn man da, ich weiß nicht, 45, 50 Geiger hört oder Cellisten oder Klarinettisten, dass man da noch dann sich die Mühe macht, konzentriert zuzuhören. Man macht es trotzdem, im besten Falle, aber es verändert was. Und wenn jetzt jemand einfach freundlich grüßt, reinkommt, ist man offener zuzuhören. Das ist jetzt ein vielleicht ein bisschen banales Beispiel, aber doch auch wichtig. Also das Potenzial, auch in sozialen Miteinander gut zu wirken, ja, und zu führen, das ist wichtig, das ist ein Potenzial. Darauf weise ich auch hin, wenn es mir auffällt. Das Organisatorische habe ich schon angesprochen. Es gibt immer mehr Künstler, die mehrgleisig fahren, die Genies sind im Organisieren. Das ist bei Künstlern nicht immer gegeben, ja?
Ordnung und Organisation.
Das ist deswegen, weil wir den Kopf so voll mit Noten und Musik haben und dann verlieren wir manchmal den Blick auf das unwesentlich oder wesentlich, ich weiß es nicht. Also das Organisatorische. Und dann gibt es welche, die können das und die Die haben das Know-how über Programmierung und sie können eben richtig gut organisieren und Leute zusammenbringen. Ja, super Talent, ne? So eigentlich so ein Producer-Talent. Ach, ich könnte noch so viele Talente aufzeigen, die eben wichtig sind für Dinge, die neben dem reinen Spielen eine Rolle spielen, um erfolgreich zu sein, da draußen in der Musikwelt, ja. Also ein Orchester ist streng hierarchisch organisiert. Das muss es schon auch sein und ich denke auch ein Stück weit bleiben, weil man sonst, also diese Höchstleistung des Zusammenspiels, gerade wenn dann auch noch in der Oper Sänger und Regie und weiß nicht, was alles noch dazukommt, weil man sonst diese Leistung nicht erbringen kann. Wie man jetzt aber mit Hierarchie umgeht, ist ja was anderes. Also werte ich jemanden, der Nummer 2, Nummer 3, Nummer 15 ist, Nummer 18 ist, werte ich den ab? Ja? Oder sage ich eben, Wahnsinn, der, ich weiß nicht, Michi ist ein Typ, der die schönsten Orchesterfeten organisiert und der kriegt es hin, da einen wunderschönen Abend zu organisieren und die Leute auf eine gute Art einzuteilen. Ist doch ein Riesenpotenzial. Wir wissen, wie für jedes soziale Gefüge, wie wichtig die Feiern sind, damit die guten gemeinsamen Erlebnisse, um miteinander in einer guten Beziehung zu bleiben. Also man kann durch viele Arten sehr variabel führen, also auch mit Werten. Da wird viel zu wenig drüber geredet, sich ausgetauscht und auch daran gearbeitet. Ist ja auch eine Arbeit herauszufinden, was man wirklich selbst für ein Potenzial hat und nicht irgendwie einem Karriereweg, der irgendwie vorgezeichnet scheint und halt so gerade in ist, einfach halt auch nachzurennen. Er hat aber eine wahnsinnige Chance, wenn man diesen Weg geht, weil er auch das Klima eines Orchesters in Zukunft verbessern kann. Und plötzlich wird vielleicht sogar auch in Berlin der Arbeitsplatz Orchester wieder attraktiver.
Du sprichst von Talenten und dein Talent ist das, was man klassisch unter Führen versteht. Nämlich, du bist als Konzertmeisterin bei den Wiener Symphonikern gewesen, zuvor an der Komischen Oper in Berlin, jetzt freischaffende Konzertmeisterin. Man kann dich buchen und das eigene Orchester auf Vordermann bringen.
Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt so wichtig würde ich mich, glaube ich, nicht nehmen, dass ich das Orchester auf Vordermann bringe. Ich werde gebucht als freischaffende Konzertmeisterin, also kommen immer wieder Anfragen der unterschiedlichsten Art, aber ich bin, ja, sage ich mal, nicht nur in der Rolle der Konzertmeisterin, sondern ich bin solistisch, werde ich gebucht, ich werde als Kammermusikerin gebucht. Was ich aber jetzt in meinen, muss man sagen, gerade erst mal 1,5 Jahren der Freischaffenheit schon abzeichnet, ist, dass ich eines richtig gut kann, und jetzt komme ich auch wieder zurück auf die Rolle der klassischen Konzertmeisterin. Neben dem, dass ich das solistische Werkzeug mitbringe und die geigerische Qualität, überhaupt auf diesem Stuhl sitzen zu können, kann ich eines richtig gut, nämlich eine Gruppe bilden. Also ich bin in der Lage, innerhalb kürzester Zeit zu erspüren, wie man einen Gruppenklang kreiert. Und Führen ist ja bei Weitem nicht nur eben dieses breitbeinige Führen, sondern hat auch ganz viel mit Lassen und Zulassen zu tun. Also gerade, wenn ich neu komme in ein Orchester, wie zum Beispiel Helsinki, Finnish Radio Symphony Orchestra in Helsinki, dann komme ich eben nicht dahin und sage, ich bringe euch jetzt mal auf Vordermann, sondern ich schaue erst mal, was ist denn da so los? Also wie ist zum Beispiel die Reaktionszeit auf den Dirigenten? Also da gibt es ja Riesenunterschiede. Es ist hochinteressant, wenn man jetzt zum Beispiel Dresdner Staatskapelle anguckt, die hatten für mich die längste Reaktionszeit. Das als kleinen Zwischensatz: in Deutschland, wenn man eine Position wie die erste Konzertmeisterin innehatte, also an der Komischen Oper Berlin, dann wird man eingeladen. Primär natürlich in andere Opernorchester innerhalb Deutschland, also wenn mal irgendwie Bedarf ist oder Krankheit oder was weiß ich. Aber auch in Rundfunkorchester und Symphonieorchester, das spricht sich dann so rum, wenn man es ordentlich macht. Und da war ich eben in der Staatskapelle in Dresden und da war die Reaktionszeit so spät. Das war also, ich habe gedacht, ich bin ganz spät. Und dann bist du in Helsinki und der Dirigent schlägt ab und das Orchester ist so mit dem Taktstock dass man erschrickt, wenn man zum ersten Mal dort spielt, weil die so pünktlich spielen. Also da ist überhaupt null Verzögerung. Also von wegen Widerstand und Masse, die dann irgendwie, die Widerstand durch Masse, also überhaupt gar nicht, ja. Vollkommen pünktlich. Ich war beeindruckt. Solche Sachen sind das erstmal, die man abchecken muss, wenn man neu ist und führt. Ja.
Erzähl mir noch mehr. Du lernst also den Klangkörper kennen, die individuelle Verzögerung in der Kommunikation mit der Person, die am Dirigierpult steht, bist vielleicht die Übersetzerin für das, was der Dirigent verlangt.
Ja.
Aber eine Konzertmeisterin macht noch viel mehr. Ich bin sehr beeindruckt davon, dass du Antennen nicht nur vorn und oben am Kopf hast, sondern vor allem auch hinten am Rücken.
Ja, absolut. Also ich sage auch den Studentinnen, sei es in der Grafenegg Academy oder bei diesen diversen Orchesterakademien in Lead Foundation, sage ich immer, ihr müsst zwischen den Schulterblättern die Gruppe spüren und euren Gruppenklang spüren. Und das ist eine ganz tolle Sache, wenn man nämlich da seine Antennen dann einmal sensibilisiert, dann macht das tatsächlich was mit dem Gruppenklang. Ich kann dir es nicht wirklich erklären, wie es genau funktioniert. Es sind oft so Sätze wie zum letzten Pult, bitte verbindet euch in den ersten Geigen mit dem letzten Pult, zweite Geigen. Und was passiert, wenn die Angesprochenen das machen, klingt der Gruppenklang einfach anders. Also diese Offenheit und das Lenken der Wahrnehmung gestaltet einen Gruppenklang. Es reicht, wenn ich das Gefühl habe als Konzertmeisterin, wir sind zu laut in den Streichern. Die Soloflöte hört man nicht genug. Reicht es schon, wenn man mit dem Kopf nach links blickt, mit erhobenem Kinn und Augenkontakt zum Soloflötisten aufnimmt. Viele sehen, ach, sie macht da irgendwas mit dem Kopf und sie blickt zu der Flöte. Ah, das reicht oft schon bei guten Orchestern. Ich meine, bei Laienorchestern muss man dann schon mal reden auch und sagen, wir sind zu laut. Das sind so solche Details, ja.
Das selber zu bemerken als Konzertmeisterin oder als jemand, die dann auch mal auf diesen ersten Stuhl hingesetzt wird, das stelle ich mir als große Herausforderung vor. Ist das Lebenserfahrung, von der du da sprichst, oder ist das Intuition, die mitkommt?
Das ist vor allem Berufserfahrung. Also ganz viel Sitzen auf diesem Stuhl und Learning by Doing. Und ich hätte mir vielleicht den einen oder anderen, weiß ich, Umweg oder hätte es vielleicht den Weg etwas verkürzen können, hätte mir es jemand gesagt, worauf man achten kann. Aber ich habe mir es halt einfach angeeignet durch das da Sitzen auf diesem ersten Stuhl und durch extrem viel, ja, Dienste, sagt man ja so schön im Deutschen.
Diese Dienste, ich habe da so ein inneres Bild von einem Klettband am Po, damit man auf seinem festen Stuhl an einer bestimmten Position praktisch immer wieder andockt, weil man der Festangestellte, die Festangestellte in einem Orchester ist, in vermeintlicher Sicherheit. Und dann ist da die berühmte gläserne Decke, die man vielleicht nicht zu durchbrechen schafft. Du hast das geschafft, warst im Orchester der Komischen Oper Berlin Konzertmeisterin und bist dann nach Wien gekommen als erste Konzertmeisterin der Wiener Symphoniker und hast nach 5 Jahren gekündigt. Das war für viele überraschend, aber für dich genau der richtige Zeitpunkt. Was war der Grund für dich, dieser Wunsch, dich weiterzuentwickeln oder etwas auch, wo du merkst, ich komme hier nicht weiter?
Ich komme hier nicht weiter. Das passt gut. Das ein Satz, den ich jetzt übernehme. Ich habe bei den Wiener Symphonikern mit Pauken und Trompeten angefangen. Das ging durch die Presse, das wurde enorm tatsächlich international gesehen, dass da jetzt eine Frau an erster Position engagiert wurde. Ich habe dann nach 1,5 Jahren von den Kollegen das Vertrauen entzogen bekommen und habe nicht die erste Konzertmeisterstelle bestätigt bekommen. Wurde dann an Dritte katapultiert und das war nach 8 Jahren auf erster Position in Berlin ein Schlag in die Magengrube. Jetzt kann man sagen, das hat halt nicht gepasst. Also das habe ich ja auch öfter gehört. Wiener Klang war halt keiner gegeben, weil in Berlin erzogen an der Hans Eisler und das kann man immer sagen, ne? Das ist immer, dass es nicht gepasst hat. Von den Erfolgen und von den Kritiken oder Resonanz vom Orchesterdirigenten war das in keinstem Falle gegeben. Aber das Orchester hat sich eben so entschieden. Jetzt befand ich mich plötzlich auf einer dritten Konzertmeisterposition bei den Wiener Symphonikern und wir hatten Covid. Und ich habe den Vertrag dann unterschrieben. Ich bin auch alleinerziehende Mutter und war gezwungen, auch irgendwie Geld zu verdienen. Und das war eine schwere Zeit und trotzdem hat es mich gezwungen zu reflektieren, nochmal auf einer ganz anderen Sichtweise, nämlich die da dritten Konzertmeisterin. Was halt ein bisschen unschön war, ist, dass ich weiterhin auf erster Position eingesetzt wurde. Also das war eben schon mal das erste sehr paradoxe Verhalten des Orchesters, weil wenn es nicht passt, passt es nicht. Dann frage ich mich, warum passt es dann an dritter Position? Und wenn es auf dritter Position nur passen würde, nicht auf erster, warum spielt man weiterhin 3 Jahre lang immer wieder auf erster Position? Das habe ich nicht verstanden. Es ist immer schwierig, wenn man so einer Degradierung ausgesetzt ist, das dann unter solchen Umständen einordnen zu können für sich selber. Ne? Und es war schwierig, das auch nicht persönlich zu nehmen, weil es einfach massive Angriffe gab. Also ich habe da einfach sehr viel ausgehalten und war sehr viel konfrontiert mit Ablehnung per se. Und deswegen ist es mir jetzt, denke ich, so ein Bedürfnis, auch über Rollen und so weiter zu reden. Ich habe natürlich auch selbst gedacht, naja, schau doch mal, ob nicht die dritte Konzertmeisterposition auch deine Rolle ist. Jetzt hast du die erste lang gemacht, also ja insgesamt auch schon fast 10 Jahre in Summe. Dann mach doch einfach mal und guck dir die dritte an. Und ich habe dann aber festgestellt, ich bin ja noch 3 weitere Jahre dort geblieben. Also das bin nicht gleich, ich habe das Handtuch geworfen und habe gesagt, nee, also so nicht. Sondern ich habe mir das angeschaut, war sehr mit meinem eigenen Ego konfrontiert, war sehr konfrontiert mit ganz vielem, was da so hochkam in mir, in meinem Inneren. Und habe dann nach 3 Jahren, nach den schon 1,5 Jahren Probejahr, also fast, ich war fast 5 Jahre dort, entschieden, dass ich diese dritte Position mit Kombination erster Position nicht annehmen möchte, weil es nicht meine Rolle ist. Und weil es für mich da in dieser Hinsicht keine Entwicklung gibt. Das ist jetzt kurz gefasst mein Weg mit den Wiener Symphonikern gewesen. Mir geht es sehr gut mit der Entscheidung.
Das klingt wie eine Metamorphose, also mit Brennglas auf dich gerichtet auch, dass du in etwas anderes gezwungen wirst und dabei merkst, ich bin an dieser ersten Position ganz richtig. Also mache ich den großen Schritt in die Selbstständigkeit, in die Ungewissheit auch und habe dann aber die Möglichkeit, mit vielen verschiedenen Orchestern genau in dieser Position zu arbeiten, die mir liegt. Über Talente haben wir vorhin gesprochen. Gewinnst du daraus resultierend auch mehr Freiheit?
Ja, ich finde Metamorphose ein sehr schönes Wort, diese Verwandlung. Und es gibt ja auch das andere Wort Krisis. Ja, also ich war ja in einer Krise, definitiv, und habe sie so umgewandelt, dass sie jetzt positiv, ein positives Ende gefunden hat. Für mich war diese Entscheidung raus aus dem Orchester ein Sprung ins kalte Wasser und trotzdem die einzig richtige, weil ich keine Zukunftsmöglichkeiten mehr gesehen habe in dem Orchester. Also auch wir zusammen. Und jetzt bin ich sehr glücklich, weil ich möchte auch nicht, sage ich mal, nur auf die Rolle der Konzertmeisterin reduziert werden. Also ich habe so viel mehr noch zu sagen. Und das ist das, was dann als Lehrperson, als Mentorin gefragt wird und ganz von alleine, da muss ich überhaupt nichts mehr auf die Stirn schreiben, da kommen die jungen Frauen und vor allem die Frauen und fragen mich, wie hast du das denn hinbekommen, alleinerziehend oder wie führst du denn als Frau oder was ziehst du denn an zum Probespiel? Da kommen so viele Fragen von alleine und da habe ich gerade ganz große Freude dran. Ich meine, man hat immer 2 Möglichkeiten, wenn man das erlebt hat, was ich erlebt habe, kann das auch zerbrechen. Und wäre ich nicht so gut aufgestellt, privat, hätte es mich das wahrscheinlich auch. ich habe wohl auch schon früh genug kapiert, dass es immer riskant ist, im Leben alles auf eine Säule zu setzen. Also ich hatte ein privates Umfeld, was mich gestützt hat, ja, fernab der Musik. Mich hat es nicht zerbrochen, mich hat es richtig stark gemacht und mich hat es so, in meiner eigenen Entwicklung hat es mich so weit, schnell weiter, ja eigentlich katapultiert, nach oben auf eine andere Ebene, sodass auch schon allein deswegen ich das nicht mehr wollte, sondern eben jetzt mit meinen eigenen Kammermusikprojekten und mit meinen Unterrichten und Aushilfen für Ensembles, Kammerorchester, Orchester sehr viel glücklicher bin.
Schließen wir vielleicht mit einem Blick in die Zukunft der klassischen Musik. Aus allem, was du jetzt erzählt hast, entnehme ich, gemeinsam ist man stärker und mit dem Blick auf die anderen, nicht nur auf das eigene Notenpult und das eigene Instrument, kommt man einer wirklich lebenswerten Zukunft für die klassische Musik viel näher.
Ja, wunderschön formuliert. Und ich meine, dieses Gemeinsam schließt ja auch ein, dass wir raus müssen aus unserem Elfenbeinturm, klassische Musik. Wir sind ja Nerds, Julia. Wir sind ja von frühester Kindheit an völlig verrückt nach Musik und halt dann auch wirklich tatsächlich klassische Musik. Dann kommt vielleicht auch noch später der Jazz und in meinem Fall der Tango dazu. Aber erstmal ist es ja das. Heißt, dass man ja schon eine Zeit lang, sonst wird man auch nicht so gut, Scheuklappen auf hat. Aber ich meine, dass wir jetzt wir hier sitzen und den Krieg in der Ukraine verdrängen und so, da ist schon die Frage zum Beispiel, was könnte die klassische Musik da gemeinsam mit der Gesellschaft dazu beitragen? Die klassischen Musiker, das ist ja nicht, wir sind ja alles Menschen. Also wie, wenn du mich fragst nach dieser Zukunft der klassischen Musik, würde ich sagen, wenn wir es schaffen, das Menschliche in der klassischen Musik, in der Szene nicht zu vergessen, sei es mit den Kollegen, Kolleginnen, wie zu unseren Zuhörern und auch unsere gesellschaftliche Aufgabe, die wir haben als Musiker, das Menschliche, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen um die Zukunft der klassischen Musik.
Next Concert, die Zukunft in klassischer Musik.